primary control with critical vehicle function.
Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 95. Seit längerem liegt mir ein Thema am Herzen, nämlich die Frage, welche Rolle Militär in der heutigen Zeit spielt, wie sich die Situation über die letzten Jahrzehnte, zur Überraschung vieler, auch mir würde ich sagen, verändert hat und was wir in Zukunft erwarten können. Nun ist es mir zum Glück gelungen, einen der führenden Experten in diesem Themenbereich zum Gespräch einzuladen, Professor Walter Feichtinger. Professor Feichtinger ist Sicherheitsexperte, Brigadier im Ruhestand und Präsident des Center for Strategic Analysis. Kurz noch ein Wort in eigener Sache. Dieser Podcast ist kostenlos und werbefrei. Ich persönlich kann Werbung in Podcasts nicht leiden. Nicht nur zerstören sie den Fluss eines Gesprächs, sie führen auch zu ökonomischen Abhängigkeiten, die letztlich eine negative Auswirkung auf den Inhalt haben. Ich bestimme alleine, welche Inhalte ich in diesem Format präsentiere, was mich fasziniert und was ich für relevant halte. Gefällt Ihnen dieser Podcast? Dann ersuche ich Sie an dieser Stelle nicht, irgendein fragwürdiges Produkt zu kaufen, sondern den Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis zu bewerben oder auf sozialen Netzwerken und dergleichen zu liken, zu teilen und so weiter. Eine zweite Sache, wenn Sie in Ihrem Unternehmen von Wicked Problems geplagt werden, als Hörer dieses Podcasts wissen Sie natürlich, wovon ich spreche, kontaktieren Sie mich gerne. Damit genug der Vorrede zum faszinierenden Gespräch mit Brigadier Walter Feichtinger. So, guten Morgen, Herr Brigadier Feichtinger. Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen.
Schönen guten Morgen, sehr gerne.
Wir sind irgendwie in einer geopolitisch, sagen wir es mal, interessanten Situation. Vielleicht schilde ich mal ganz kurz ein persönliches Erlebnis, oder wie ich persönlich die letzten Jahrzehnte wahrgenommen habe, vielleicht auch einen Gedankenfehler, den ich auch gemacht habe. Wenn ich mich zurückerinnere an die 80er, 90er Jahre, da gab es so diesen Trend, der, was ich, End of History und die Idee, wir haben quasi jetzt eigentlich, die Mauer ist gefallen und der Ostblock ist gefallen und jetzt wird die Marktwirtschaft sozusagen die dominierende und Demokratie die dominierende Kraft werden und eigentlich eine sehr rationale Betrachtung auch der geopolitischen Situation. Und da brauchen wir eigentlich kein Militär mehr, weil ich meine, gab es so diese Geschichte nicht, zivilisierte Länder greifen einander ja nicht an. Und dann gibt es die wirtschaftlichen Verflechtungen und warum sollte man sich wirtschaftlich schaden, indem man da militärische Abenteuer der einen oder anderen Art übernimmt. Dann gab es vielleicht jetzt noch diese Problemzonen im Mittleren Nahen Osten und so weiter. Aber das war irgendwie nichts, wo man das Gefühl hatte, das betrifft jetzt das Europäer oder das Amerikaner jetzt irgendwie wirklich im Herzen sozusagen. Dann gab es eben diese Idee, eigentlich das Militär braucht man alles nicht mehr. Nicht? Oder bestenfalls noch vielleicht auf ganz kleiner Sparflamme. Aber das scheint sich jetzt fast zu einem Irrtum herausgestellt zu haben, oder? Diese mein Gedanken. Gut, vielleicht damals noch das, vielleicht von vielen anderen.
Also das ist sicher ein Irrtum und das war von Anfang an ein Irrtum, weil wir einfach in Europa und insbesondere im Westen dem Trugschluss aufgesessen sind, dass Politik wirklich nur mehr mit friedlichen Mitteln gemacht wird und Krieg kein Mittel der Politik mehr sei. Das war damals schon falsch, weil wir hatten ja in den 90er und 2000er Jahren auch an die 30, 40 bewaffnete Konflikte auf der Welt, konzentriert eigentlich auf den afrikanischen Raum und ein bisschen in den asiatischen Raum hineingehend. Aber wir hatten ja damals auch noch die souveräne Position, dass wir als der Westen, verallgemeinernd gesprochen, hier das Weltgeschehen in hohem Maße bestimmen konnten und wirklich alle Richtung Westen geschaut haben und sich am Westen orientiert haben. Allerdings, das war nicht ganz so auf Dauer, weil das war nur eine Übergangsphase, weil wir hatten ein Russland, das da niederlag und wir hatten ein China, das mit internen Problemen so stark beschäftigt war, dass es einfach keine außenpolitischen Ambitionen entwickeln konnte. Und wie wir dann gesehen haben mit dem Jahr 2000 und in den 2010er Jahren, hat sich das dramatisch geändert, weil Russland unter Putin ist wieder zu einem Akteur geworden mit ganz starken Ambitionen, fernab von demokratischen Vorstellungen. Und wir sehen auch mit China natürlich, dass hier eine Weltmacht entstanden ist, die es sogar mit den USA aufnehmen will, als bis dahin einzige Nummer eins der Welt. Und das ist natürlich etwas, was man heute in Europa erstaunt zum Teil erschüttert zur Kenntnis nimmt. Für mich war es eine gewisse Form von Realitätsverweigerung über viele Jahre. Allerdings, man war ein einsamer Rufer in der Wüste, wenn man darauf aufmerksam gemacht hat, weil es war ja sehr schön und es war ja auch sehr angenehm für gerade demokratische Regierungen, hier einen doch erklecklichen Anteil des Budgets nicht mehr für das Militär, sondern für zivile, für soziale Zwecke verwenden zu können. Und damit sind die Verteidigungsbudgets von über 2% auf etwa 1% oder knapp über 1% gefallen. Das war viel Geld, aber das hat auch bedeutet, dass die Militärs wirklich systematisch abgerüstet wurden und da sieht man heute, welchen Standard und Status sie haben.
Es gibt noch eine zweite interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe gestern einen Podcast gehört oder teilweise gehört von einer kanadischen Veteranin, die also in Afghanistan gekämpft hat. Und die hat eine Sache gesagt, die mir auch sehr zum Nachdenken gebracht hat und ist auch in der Beobachtung der Konflikte der letzten Monate, glaube ich, oder der letzten Jahre auch zu beobachten. Ich glaube, wir haben auch irgendwie den Fehler gemacht zu glauben, dass wir es in der Welt im Wesentlichen mit ökonomisch oder politisch rationalen Akteuren zu tun haben. Im Sinne von, ja, wenn dir das wirtschaftlich schadet, dann wirst du es nicht tun. Oder wenn es wirtschaftlich Gewinn hat, dann wird das so bleiben, nicht? Und sie hat gesagt, was für sie, also in Afghanistan, in ihrer Erfahrung, ich kann das jetzt nur wiedergeben, was sie geschildert hat, nicht? Gesagt, das ist einfach was ganz anderes, wenn du gegen Leute kämpfst, für die das eigene Leben keine so große Rolle spielt wie für dich vielleicht, oder die vielleicht die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft ziehen, solange sie quasi den Amerikanern oder Kanadiern, wem er dort war, schaden können. Oder wie wir es heute in der Welt haben, im Mittleren Nahen Osten, wo wir es unter Umständen mit einem Fanatismus zu tun haben. Oder auch Nationalismus zu tun haben, wie vielleicht in Russland zum Teil. Wo ja dann so diese Idee des rationalen Akteurs ja auch gar nicht mehr greift, oder?
Das war genau auch Teil dieses großen Irrtums, weil wir geglaubt haben, das wirtschaftliche Modell, das wir projizieren, das gilt auch für andere. Das kulturelle Modell, wo das Individuum an oberster Stelle steht und wo das Menschenleben als das Höchste angesehen wird, auch. Und dann noch die demokratische, politische Regierungsform, wo wir auch geglaubt haben, mit dem Ende der Geschichte, Francis Fukuyama, dass hier wirklich das westliche Modell, das demokratische, gesiegt habe. Und daher die ganze Welt sich in diese Richtung entwickeln würde. Man könnte sagen, das war eine gewisse Form von Überheblichkeit. Überheblichkeit, Ignoranz, ich würde aber sagen, in hohem Maße Unwissen und Unverständnis, dass man hier nicht entsprechend zur Kenntnis genommen hat, dass es andere Kulturen gibt, andere Vorstellungen, andere Lebensentwürfe und vor allem auch andere Regierungsformen, die einfach hier im krassen Widerspruch zu unseren demokratischen Vorstellungen sehen. Und Afghanistan war so ein Schlüsselbeispiel, wo man ja versucht hat, eigentlich Frieden und Demokratie zu exportieren. Das hat insgesamt für das internationale Krisenmanagement gegolten in dieser Zeit, in den 1990er Jahren, insbesondere, genau. Es war in den 90er Jahren am Westbalkan ganz maßgeblich, da haben wir alle hingeschaut, da hat es auch einigermaßen funktioniert. Und dann kam Irak, dann kam Afghanistan und dann kam der arabische Frühling. Und da hat man einfach gesehen, dass unser Modell bei Weitem nicht das Vorzeigemodell schlechthin ist, wo alle anderen hinwollen. Ja, die Sozialleistungen und so da schon, aber die politische Form, wie wir das leben, dann sicher nicht. Und das hat man sehr oft während der Zeit Anfang arabischer Frühling 2011 gehört. Ja, also das alles, was in den Sozialbereich geht, das würden wir gerne übernehmen, aber vieles andere nicht. Aber das geht einfach nicht, ja. Und das war unser westlicher großer Irrtum, dass wir gedacht haben, dieses Gesamtpaket westliche Lebensvorstellung, westliche Regierungsform ist einfach projizierbar in andere Weltgegenden. Und das war ein totaler Bauchfleck, wie wir heute sehen.
Mir scheint auch noch ein zweiter intellektueller Fehler dahinter zu stecken, der leider immer wieder gemacht wird, nicht nur in diesem konkreten Bereich, nämlich die Idee, dass man etwas, was eigentlich eine kulturelle Geschichte hat oder eine Lerngeschichte hat, die über Generationen geht, und Demokratie ist ja etwas, was, Österreich ist ja auch von heute auf morgen demokratisch geworden, und das hat ja eine Entwicklungszeit gebraucht, eine Evolutionszeit gebraucht, wenn man so möchte.
Und viele Opfer gefordert.
Genau, und es ist die Idee, dass man sozusagen in eine Nation wie Afghanistan, die völlig anders kulturell, religiös, von den Machtstrukturen her, dass man dort quasi sagt, oh, jetzt machen wir da irgendwie Schnips mal und dann gibt's dort McDonald's und ich weiß nicht, die Bank Austria geht dann gleich hin dort und so weiter. Und wir haben die Demokratie exportiert. Ich glaube, das war einfach auch eine ungeheure intellektuelle Fehleinschätzung.
War es, ganz sicher. Und das hinkt uns ja auch heute noch nach, dass wir so eine gewisse einerseits Überheblichkeit, andererseits Unverständnis haben und bei unserer Betrachtung auch doppelte Standards anlegen. Ich war gerade bei einer Konferenz in Delhi, beim sogenannten Raisina Dialog, und da ist das sehr oft gekommen. Da kam sogar noch die Kolonialismuskeule, wurde ausgepackt, ja, und eben, dass wir mit zwei Maßstäben messen. Wenn Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, dass sie ganz anders behandelt werden, als wenn sie zum Beispiel aus Syrien kommen oder aus dem afrikanischen Raum. Da machen sich die natürlich alle sehr einfach, das ist vollkommen klar, weil auch von denen kann man verlangen, dass sie ein gewisses Verständnis haben für unsere Situation und dass Europa nur dann interessant ist, wenn es Europa auch weiterhin so gut geht.
Aha.
Ja, und das ist etwas, was ich noch total vermisse in der Wahrnehmung des sogenannten globalen Südens, dass man hier diesen Blickwinkel total außer Acht lässt. Aber insgesamt ist es schon so, dass dieses ökonomische Modell, die Vorstellung von der Interdependenz, ja, je mehr man wirtschaftlich verbandelt ist sozusagen, umso geringer ist die Risikowahrscheinlichkeit. Das stimmt einfach nicht. Und das beste Beispiel war Russland. Mhm. Eine engere Verzahnung im energiepolitischen Bereich als zwischen Europa und Russland kann man sich ja fast nicht vorstellen. Mhm. Und dennoch kam es zu diesem Krieg. Daher, diese Theorie ist in diesem Zusammenhang, würde ich einmal sagen, gescheitert. Und da muss man da strategische Lehren daraus ziehen. Ja, zum Beispiel eine Lehre daraus ist, dass man diese Abhängigkeiten einfach nicht in so hohem Maße haben darf von einem Akteur. Es gibt so eine Faustregel, idealerweise nicht mehr als 25% von einem Gut, egal welches, sei es Gas oder sei es Chips, von einem Produzenten zu beziehen, sondern zu diversifizieren. Das ist natürlich leichter gesagt, weil wir jetzt 30, 40 Jahre Entwicklung gehabt haben, wo wir von den billigen Energien, Öl und Gas aus Russland profitiert haben, von der Werkbank China sehr stark profitiert haben, weil hier sehr viele günstige Güter gekommen sind. Aber das geht auf Dauer nicht, das geht für die Zukunft nicht. Und das ist jetzt die große Herausforderung, insbesondere für Europa, sich hier neu zu orientieren, diese Erkenntnisse wirklich sich zu Herzen zu nehmen und sich neu aufzustellen. Und da sind wir am Beginn einer Entwicklung.
Ich würde dann gerne auf diese Phänomene, die Sie gerade genannt haben, nochmal zurückkommen, ein bisschen später, aber vielleicht noch auf die militärische Seite oder besser nicht auf die militärische Seite, sondern die Frage, was Friede ist oder wie man, weil wir wollen ja keinen Krieg, sondern das Ziel ist ja für jede zivilisierte Gesellschaft, denke ich mir, dass man eigentlich Frieden haben möchte über einen längeren Zeitraum, nicht? Und da gibt es so, wenn ich darüber nachgedacht habe, gibt es so ein paar verschiedene Aspekte, die mir da eingefallen sind. Das eine ist, es gibt diesen alten lateinischen Spruch, si vis pacem parabellum, also wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Da steckt zu meinem Gefühl auch die Idee dahinter, ich muss stark genug sein und auch stark die Stärke auch projizieren können, weil sonst werde ich zum Opfer. Das bringt mir so eine Seitennotiz. Ich habe gelesen in einem Buch kürzlich über die Situation in Großbritannien in den 1920er, 30er Jahren. Da gab es vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg, waren ja viele der Intellektuellen sehr kriegsbegeistert. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das umgeschlagen, da ist es in das Gegenteil umgeschlagen. Da gab es eine ganze Reihe von hochrangigen britischen Intellektuellen, die sozusagen die Meinung vertreten haben, eine Nation, die militärisch nicht gerüstet ist, würde ja keine Gefahr für die Nachbarn darstellen und daher würden sie auch nicht angegriffen werden. Das hat sich dann, wie man historisch wissen, gegen Deutschland nicht so ganz bewahrheitet. Und darum haben wir dann auch die Briten eine Zeit lang gebraucht, bis sie eigentlich dann wirklich dann auch wieder mithalten konnten. Aber das sind nur Seitennotizen, vielleicht wollen Sie da noch was sagen. Aber dann gibt es natürlich auch parallel dazu die anderen Bedenken, dass wenn jetzt jeder beginnt zu rüsten, dass wir in eine Wettrüstspirale hineinkommen könnten und dann vielleicht aus dem Wettrüsten heraus wiederum eigentlich die Kriegsgefahr erhöhen. Wie würden Sie dieses Dilemma beschreiben?
Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass es Machtansprüche gibt und viele Personen auch bereit sind, also Personen in Führungsposition, dafür auch den Krieg zu wagen. Und wir sehen das gerade bei Präsident Putin. Und in kleinerem Maßstab haben wir das immer wieder gesehen, auch von den USA. Also ein militärischer Einsatz im Irak, das war Krieg, in kleinem Maßstab halt. Das heißt, das Phänomen Krieg besteht noch immer im politischen Alltag. Was ist Krieg? Krieg ist einfach dem Gegner den Willen aufzwingen und im Idealfall lenkt der Gegner ein, bevor sie überhaupt dazu kommt, oder man muss ihn dann seiner Waffen berauben. Man muss ihn einfach wirklich auf dem Gefechtsfeld schlagen. Und dieses Denken ist bei uns komplett abhanden gekommen. Das war ja das maßgebliche Denken hier mit dieser Abschreckungstheorie. Ja, dass man eine Abschreckung erzielt, indem man selber aufrüstet, dem Gegner zeigt, greif ja nicht an, das würde dir nicht gut bekommen, du würdest letztendlich verlieren dabei. Du hättest einen größeren Schaden, als du Gewinn durch den Krieg erzielen kannst. Das ist so die einfache Formel.
Das war ja angeblich auch das, was, oder meinem Verständnis nach, das, was in den 80er Jahren mit Reagan ganz und Gorbatschow passiert ist, und das war in dem Sinne auch erfolgreich, oder?
Ganz genau, das war in dieser Phase auch erfolgreich und das war eine glaubwürdige Abschreckung. Eine glaubwürdige Abschreckung braucht einerseits die Mittel, um tatsächlich wirksam werden zu können im Fall des Falles. Und das Zweite ist eine politische Überzeugungskraft. Also nur aufrüsten und gleichzeitig ein politisches Signal zu senden, wir würden aber eh nichts tun, das würde total ins Verkehrte laufen. Ja, das wäre dann eine Vergeudung von diesen Mitteln, die in die Aufrüstung gesteckt wurden. Das heißt, diese Abschreckung ist immer ein wesentliches Element in den internationalen Beziehungen, insbesondere dann, wenn es wirklich darum geht, hier Machtgelüste im Zaum zu halten, auch letztlich Kriege zu verhindern. Und diese Situation ist eben jetzt in Europa so eingetreten, dass wir diese Abschreckungsfähigkeit nicht mehr hatten. Alle haben sich auf die NATO verlassen und auf die Beistandsklausel, also auf die gemeinsame Verteidigung, Artikel 5, Beistandspflicht. Aber die Ukraine gehört ja da nicht hinein. Mhm. Und daher haben wir fast diese künstliche Trennung, dass man sagt, gut, es darf kein Quadratzentimeter des NATO-Territoriums irgendwie attackiert werden. Das heißt das umgekehrt, aber die Ukraine schon. Ja, und die Ukraine steht diesbezüglich alleine da. Das heißt, die Abschreckung hat nicht funktioniert, wenn es um die Ukraine geht. Ob sie im Falle der baltischen Staaten funktioniert, das wird davon abhängen, wie sich jetzt die NATO verhält und weiterentwickelt. Und da schauen ja alle ganz gebannt nach Amerika. Aber noch einmal zurück auf den Punkt, Abschreckung ist ein wesentliches Element in den internationalen Beziehungen und der internationalen Sicherheit, um Konflikte zu verhindern. Und in dieser Abschreckungsphase soll es ja dann auch zu Gesprächen kommen, weil Rüstungskontrolle wäre dann das nächste wesentliche Element, auch in dieser Abschreckungsposition, dass man sagt, aber wir dürfen uns ja gegenseitig nicht kaputt rüsten.
Mhm, genau.
Ja, unsere Wirtschaft darf ja nicht komplett den Bach hinuntergehen. Und das ist das, was Sie angesprochen haben in den 80er Jahren, wodurch Ronald Reagan 1983 diese SDI, Strategic Defense Initiative, ins Leben gerufen wurde. Es hat keiner so richtig dran geglaubt, dass das wirklich funktionieren kann. Mhm. Aber es bestand die Möglichkeit. Und das hat eben Russland dann wirklich dazu getrieben, hier irgendwie einzulenken, auch in Verbindung mit der Person Gorbatschow natürlich, weil man gesehen hat, diese Rechnung geht nicht mehr auf. Wirtschaftlich, das bringt uns um, um es einmal so ganz plump auszudrücken.
Ja, das ist das eine, die ökonomische, also die ökonomische Dimension ist das eine. Aber die zweite Dimension, die man ja durchaus, ich glaube, auch aus der Friedensbewegung kommt das immer wieder, nicht? Wenn sich zwei sehr hochgerüstete Personen gegenüberstehen, nicht? Dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man dann irgendwann mal diese Waffen auch zum Einsatz bringen will oder dass es irgendwie auch unter Umständen Akteure gibt, die dann vielleicht das nicht mehr so ernst nehmen mit den Abwägungen, vielleicht Präsidenten, die möglicherweise da eher ihr Ego im Vordergrund stehen oder Sonstiges. Und dann haben wir quasi zwei sehr, sehr hochgerüstete oder mehrere sehr, sehr hochgerüstete Parteien, möglicherweise mit extrem gefährlichen Waffen, wie wir sie bei den Atomwaffen hatten, aber auf das kommen wir später vielleicht dann noch zurück. Kommt das Argument dann, ja, aber damit habe ich zwar vielleicht mehr Abschreckung, aber ich erhöhe auch das Risiko, wenn was passiert.
Naja, das Risiko ist ja schon extrem hoch, wenn man eine gegenseitige Vernichtungsmöglichkeit hat von 10- oder 100-fachen, als ob da jetzt noch salopp gesprochen ein paar Atomwaffen dazukommen oder nicht. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Eintrittswahrscheinlichkeit.
Ja.
Und diese Eintrittswahrscheinlichkeit, die gilt es eben genau durch Gespräche und dergleichen herunterzubringen, damit hier genau dieser der Worst Case nicht eintritt. Aber was wir heute haben, ist ja, dass wir nicht nur diese großen Akteure haben, und bei den großen sprechen wir insbesondere von den USA, von Russland und von China, weil sie auch militärisch sehr mächtig sind, sondern dass wir viele Mittelmächte haben, die immer mehr nach vorne drängen und die auch bereit sind, Krieg zu führen. Mhm. Schauen wir nur nach Aserbaidschan, schauen wir in den Nahen Osten. Und da gibt es viele Elemente und Entwicklungen, wo man sich ein bisschen erinnert fühlt an den Stellvertreterkrieg, das in der Zeit des Kalten Krieges, wo eben von den großen instrumentalisiert kleinere Staaten so diese Kriege geführt haben. Vietnam, genau, ist das Paradebeispiel dafür. Und an so etwas fühlt man sich erinnert, wenn man heute sieht, was im arabischen Raum passiert und Iran im Hintergrund die Fäden zieht. Ja, das heißt, wir haben nicht nur die Großen, die sich gegenseitig in Schach halten müssen, sondern wir haben auch Kleine, die eigentlich irgendwie so wie ungelenkte politische Raketen unterwegs sind, so unguided missiles, wo man sagt, wie bekommt man denn die irgendwie in den Griff, damit es hier nicht zu einer ungewollten Eskalation kommt.
Genau.
Das ist heute die größte Herausforderung, hier nämlich auch noch bestehende, funktionierende Kommunikationskanäle zwischen den großen und Mittelmächten zu haben, damit im Falle eines kleinen Unfalls vor Ort nicht eine große Eskalation passiert.
Womit wir eigentlich beim weiteren Punkt angelangt sind, der mir in diesem Kontext irgendwie auch sozusagen Sorgen bereitet ist. Ich erinnere mich noch, in den 80er Jahren, als ich in der Schule war, hatten wir Lehrer, die ganz immer die UNO war immer so ein Erfolgsmodell der Nachkriegszeit und so. Ja. Das war zumindest, ich hatte viele Lehrer damals, die, glaube ich, so aus der Nachkriegszeit noch geprägt waren. Und die hat eine Englischlehrerin, die hat uns auch in die Uni gebracht und so, und die war ganz begeistert von diesen Dingen. Ich glaube, so die Idee dahinter ist ja auch nicht zu verleugnen. Aber wenn ich mich so nüchtern umblicke in die globalen Organisationen, die in den, vielleicht auch nach der Nachkriegszeit auch einiges bewirkt haben, egal ob das WHO oder ob das UNO ist, ich persönlich erlebe eigentlich eine sehr starke Ernüchterung. Und mein Gefühl ist, dass die nicht und bei weitem nicht mehr das leisten, was man ihnen erwarten würde. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Und auch, was bedeutet das dann? Sollten die nicht mehr die Leistung bringen oder parteiisch sein, wie man es ja auch im Fall von Israel und so weiter immer wieder den Eindruck hat, dann wird das natürlich eine sehr problematische Situation, während diese Rolle einnimmt.
Das ist auch ein wesentliches Element der Entwicklung, die wir sehen in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten, dass die vor allem Vereinten Nationen nicht die Rolle einnehmen können, die man ihr eigentlich zuschreibt. Allerdings verwunderlich ist das nicht, weil diese internationalen Organisationen sind immer nur eine Plattform und eine Bühne. Mhm. Und sie können so viel leisten, wie die einzelnen Mitgliedstaaten ihnen zugestehen. Und wenn wir einen Sicherheitsrat haben, der 5 permanente Mitglieder hat, mhm, und eines davon ist Russland, und dieses Russland führt einen Krieg, dann ist der Sicherheitsrat blockiert. Genau das erleben wir. Die Institution ist in hohem Maße gelähmt. Das ist eines, dass es ein strukturelles Problem gibt, wenn hier einer der Großen sozusagen aus der Reihe tanzt und sich nicht an die Charta der Vereinten Nationen hält. Die andere Entwicklung ist die, dass es eine, gerade wenn wir von der UNO reden, eine Organisation ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen wurde von den damaligen Siegermächten. Und das waren im höchsten Maße eigentlich die westlichen Staaten, ja, USA, Frankreich, Großbritannien. Deswegen haben sie auch einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat. Nur die Welt hat sich geändert. Nehmen wir nur die Bevölkerungssituation. Mhm. Ja, diese Länder haben heute bei weitem nicht nur die Bevölkerungsmehrheit. Nehmen wir die wirtschaftliche Situation. Das sind nicht mehr die Produzenten mit dem größten BIP im globalen Vergleich. Und nehmen wir dann noch Staaten dazu, die einfach Ambitionen haben und sagen, wir fühlen uns hier nicht vertreten. Nehmen wir Indien. Mhm. Warum hat Indien keinen permanenten Sitz? Ja, das ist eine Forderung, die man schon seit vielen Jahren hört.
Geopolitisch auch kaum zu rechtfertigen.
Geopolitisch eigentlich nicht zu rechtfertigen, wenn sie wirklich schon zu den großen 5 gezählt werden und vieles mehr. Und dann haben wir auch noch kleinere Staaten, die sich auch mit der UNO eigentlich nicht so wirklich richtig wohlfühlen, insbesondere mit der Weltbank, weil sie eben dort keine Kredite mehr bekommen oder weil diese Kredite mit Auflagen, mit Reformauflagen verbunden sind, die sie nicht erfüllen können oder wollen. Das heißt, die Institutionen werden eigentlich aus zwei Perspektiven angegriffen. Das eine ist, das ist etwas von der alten Welt, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Und das zweite ist, man gesteht ihr nicht mehr die Rolle zu, die sie hätten haben sollen. Damit stellen Sie die Frage, na, was treibt denn eigentlich die Welt? Was ordnet die Welt? Wie entsteht heute eine Weltordnung? Und hier kommen wir zu einem aktuellen Phänomen, dass einzelne Zusammenschlüsse, es sind noch gar keine Allianzen, das sind Zusammenschlüsse, politische Zusammenschlüsse, immer mehr als Abstimmungsformat an Bedeutung gewinnen. Allen voran BRICS.
BRICS.
BRICS. Mhm. Ja, wenn wir Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika nehmen, mhm, da sind jetzt noch 5 dazugekommen. Da sind jetzt noch 6 dazugekommen. Ja? Und das sind vor allem auf der arabischen Halbinsel. Das ist die Iran dazu. Das sind fast 50% der ölproduzierenden Länder der Welt. Mhm. Das sind Länder, die Schiffspassagen zum Beispiel auch nach Europa kontrollieren können.
Das heißt, da geht es nicht nur um ökonomische Abstimmung, sondern auch um militärische.
Da geht es einmal vorerst um politische. Abstimmung. Mhm. Und diese politische Abstimmung bedeutet, gegen die bestehende Weltordnung aufzutreten, gegen den Hegemon USA aufzutreten. Und da wird Europa immer ins Boot zugenommen, aus der Wahrnehmung all dieser Staaten. Das heißt, wir haben hier einen heftigen Versuch, die bestehende Weltordnung mit diesen alten Organisationen, allen voran die UNO, abzulösen bzw. so zu verändern, dass man sich selber darin wiederfindet. Und ein Mittel dazu sind eben diese losen Allianzen oder losen Zusammenschlüsse, allen voran BRICS, wo sich diese Staaten abstimmen können und wo schon ein Gewicht entsteht, ein politisches Gewicht. Und ich sehe das immer mehr in den letzten Jahren, egal womit man sich beschäftigt, ob das der Indo-Pazifik ist oder ob das auch die Entwicklung im Klimabereich ist, dass diese noch nicht Organisationen ein erhebliches Gewicht haben und das den Westen enorm in die Defensive. Wir haben einfach nicht mehr die Gestaltungsmacht und die Gestaltungskraft, um hier auf der Welt weiterhin die Rolle zu spielen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt haben.
Also um das vielleicht abzurunden, die Frage, die ich ganz zu Beginn gestellt habe, wäre das zu vereinfacht ausgedrückt zu sagen, dass wir selbst im 21. Jahrhundert als Nation nur ernst genommen werden, wenn wir nicht nur in ökonomisch und politisch sozusagen gewisse Selbstbewusstsein und auch Kapazität an den Tag legen, sondern auch eigentlich eine militärische Bedrohung darstellen?
Zumindest eine militärische Schlagkraft haben.
Mhm.
Ja, was sind die wesentlichen Merkmale, die eine starke Macht, Mittelmacht oder Supermacht ausmachen? Das ist einmal eine starke, entschlossene Politik mit einer entsprechenden Reichweite. Das ist eine starke Ökonomie, mit der man wirklich gestalten kann auch und die auch vorbildlich für andere sein kann. Und das Dritte ist unverändert das Militär. Wenn Sie kein Militär vorweisen können, dann haben Sie keine Chance, eine Supermacht zu werden. Und das ist gerade immer bei der EU dieses große Manko unter Anführungszeichen. Wenn die EU im Machtkonzert der Großen mitspielen möchte, dann wird es um die militärische Komponente nicht umhinkommen.
Und jetzt haben wir, was mir gerade anekdotisch einfällt, habe ich gestern gelesen, die deutsche Marine hat ja offenbar auch ein Schlachtschiff oder was ins Rote Meer entsandt. Und kaum waren die dort ein paar Tage, sagt der Admiral, dass ihnen die Munition ausgeht und dass sie eigentlich gar nicht mehr einsatzfähig sind. Also das transportiert ja auch keine besondere Leistungsfähigkeit hier.
Ganz genau. Da macht man sich eher lächerlich und unglaubwürdig. Und das ist eigentlich genau das, was im Sicherheitsbereich zu vermeiden ist. Das höchste Gut ist die Glaubwürdigkeit.
Mhm.
Und wenn man die nicht hat, dann kann man sogar noch Mittel haben. Aber wenn es der andere nicht ernst nimmt, reichen die Mittel nicht aus, dann erzielen sie nicht die Wirkung, die sie eigentlich erzielen könnten.
Ich würde jetzt gerne auf eine andere Frage kommen, weil auch da meinem Gefühl nach sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten doch einiges verändert hat. Vielleicht ganz global die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Schlachtfeld heute? Weil wenn man jetzt in die Geschichte, ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg gelesen, nicht, wenn man in diese Zeit zurückgeht, da war das Schlachtfeld sehr relativ klar definiert,
jetzt geografisch ein geografischer
Ort, an dem gekämpft wurde, mit welchen Waffen auch immer. Vielleicht Fernwaffen haben dann vielleicht noch einen Unterschied gemacht, Flugzeuge und so weiter, aber es war immer ein geografisch, und wenn man dort einen geografischen Ort übernommen hat, dann hat man irgendwie auch die Macht, wenn man genug Personal hat und so halten können und so weiter, nicht? Aber das Schlachtfeld heute hat sich doch durch die Technologisierung und durch das Internet und durch die ganzen Netzwerke, die gesamte, wenn man so möchte, Lebensrealität am Laufen hält, von Stromversorgung über Bankensystem und so weiter, das hat sich ja alles dramatisch verändert. Was ist eigentlich heute, was gilt heute als Schlachtfeld und kann überhaupt ein Krieg noch gewonnen werden? Das wäre dann vielleicht eine nachrangige Frage dahinter.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil wir ja schon lange nicht mehr nur vom militärischen Krieg sprechen. Ja, das war früher das Merkmal. Ein abgegrenztes Territorium, wo militärische Kräfte gegeneinander angetreten sind, und dann gab es irgendeine Entscheidung, oder man hat eben beschlossen, nein, man führt nicht mehr Krieg, weil beide Seiten zu hohe Verluste hätten, der Schaden zu groß wäre. Das ist längst vorbei. Wir befinden uns heute eigentlich in einer Sphäre der permanenten Auseinandersetzung. Mit Auseinandersetzung meine ich, dass Machtprojektion stattfindet, um den anderen zu schwächen. Und diese Machtprojektion kann unglaublich vielseitig sein. Das ist einmal das politische Schlachtfeld, ja, der Kampf um die Narrative. Beispiel,
also
wieder ein aktuelles Beispiel, Russland. Der russische Außenminister ist ganz rasch nach Kriegsbeginn durch die Welt getourt, um die russische Erklärung abzuliefern, warum sie die Ukraine angegriffen haben. Weil eigentlich haben sie die Ukraine gar nicht angegriffen, sondern sie sind einem Angriff des Westens zuvorgekommen.
Mhm.
Das war eine präemptive Notwendigkeit von russischer Seite, um hier einfach Russland zu bewahren und zu verteidigen. Und man würde gar nicht glauben, an wie vielen Orten das aufgenommen wurde.
Aber da muss ich jetzt einhaken, weil vorgestern oder vor 3 Tagen gab es den New York Times Artikel, und New York Times ist ja nicht Fox News jetzt, von der politischen Orientierung meine ich jetzt, ja. Ein New York Times Artikel, in dem das lang und breit analysiert wurde, dass die CIA seit über einem Jahrzehnt oder mehreren Jahrzehnten sogar in der Ukraine aktiv tätig sind und aktiv gegen auch russische Assets, wie man sagen möchte, hier aktiv geworden ist. Wenn ich das jetzt mit aufs Spiel bringe, könnte ich ja durchaus sagen, der russische Außenminister ist nicht ganz falsch gelegen.
Es gibt nie Schwarz-Weiß, das ist vollkommen klar. Und gerade in der Ukraine hat sich in den letzten 10 Jahren ja unglaublich viel getan. Ja, seit der Annexion der Krim ist ja das vollkommen klar, dass das ein Tummelplatz wurde für alle möglichen westlichen Kräfte, die hier offiziell die Ukraine unterstützt haben, aber andererseits natürlich auch ihre eigenen Interessen verfolgt haben. Gar keine Frage. Was ich auf den Punkt wieder zurückbringen möchte, ist der Kampf der Narrative.
Ja.
Und jeder hat eine Erzählform.
Ja.
Und bei jedem ist irgendetwas wahr oder nicht. Und es liegt dann in der Rolle des Zuhörers, das entsprechend zu interpretieren und sich danach zu richten. Und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Wenn wir heute hören, das schwache, geteilte Europa, das ja eigentlich gar nicht mehr widerstandsfähig ist, das morbid ist, dass das alle möglichen negativen Tendenzen hat, als eine Wohlstandsgesellschaft im absoluten Niedergang wie das Römische Reich in der Endzeit. Ja, das ist auch eine Erzählform.
Ja, aber eine, die perverserweise von innen kommt. Die ganz stark von innen getragen wird.
Von innen?
Ja.
Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja auch schon eine Form, wo ich sage, gut, wir können uns selber kaputt reden,
ja,
wir können uns selber schwach reden, aber es springt auch schon auf die andere Seite über. Ja. Und ich höre das zum Beispiel im Ausland, dass man sagt, naja, was soll man von euch Europäern noch erwarten? Ja, das ist ja sehr schön, wenn man dorthin kommt, alles wunderbar und dergleichen, aber seid ihr wirklich noch ein starker Akteur in der Welt? Also eine Ebene des Schlachtfeldes, wie Sie es bezeichnet haben, ist die Ebene der Narrative.
Aber es ist ein guter Punkt, weil das Narrativ irgendwie so den Raum aufspannt, letztendlich in dem operiert, oder?
Selbstverständlich. Und den Raum kann man eigentlich derzeit gar nicht mehr abgrenzen. Weil der Raum, wo diese Auseinandersetzungen stattfinden, ist weltweit und im All. Ja, weil es geht ja dann auch um die Mittel und Möglichkeiten. Und wenn wir bei den Narrativen kurz bleiben, da gehören die Fake News dann hinein. Ja? Mhm. Dass man hier Meinungsmache macht, dass man hier absichtlich falsche Stimmungsbilder erzeugt, falsche Vorstellungen erzeugt und dergleichen. Und es geht eigentlich immer darum, eine Gesellschaft oder eine Politik zu schwächen. Ja, ich gehe wieder zurück zu Clausewitz. Es geht darum, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Das muss nicht das Militär sein. Das Militär ist das letzte Mittel, die militärische Auseinandersetzung. Wenn es schon vorher geht, das hat auch Sun Tzu schon gesagt, der alte chinesische strategische Denker, wenn es auch anders geht, ohne bewaffnete Form, dann ist das natürlich vorzuziehen, überhaupt keine Frage. Also diese Ebene läuft. Dann haben wir natürlich die ökonomische Auseinandersetzungen, wo wir ja gerade in Europa auch uns fest aufstellen müssen, weil auch in diesem Bereich gibt es keine Freunde und Feinde. Hier gibt es eigentlich nur Konkurrenten. Und wenn wir sehen alleine, was aus den USA seit Einführung des Euro gekommen ist, dann müssen wir uns schon vergewärtigen, dass hier die USA einfach auch ein Konkurrent sind im ökonomischen Bereich. Dann nehme ich noch China dazu und andere. Also wir müssen uns in Europa immer mehr damit vertraut machen, dass es dieses Freund-Feind-Schema in der Form überhaupt nicht gibt, sondern wir sind in einer unglaublichen Konkurrenzlage, in einer globalen Konkurrenzlage, wo wir bestehen müssen und wo es eben diese Felder alle gibt und das Militärische ist irgendwie am Ende. Technologie zum Beispiel. Mhm. Ja, oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz, der Einsatz von Daten, was man damit machen kann, mit diesen Regulierungen und dergleichen. Das ist eine permanente Ebene der Auseinandersetzung, wo Macht projiziert wird und je nachdem, wie resilient ein Akteur, eine Gesellschaft, ein Staat ist, umso besser kann er mit dem umgehen oder umso mehr wird er immer mehr zermürbt.
Auf Technologie würde ich gern gleich nochmal zurückkommen, aber nochmal kurz auf die Schlachtfelder und die Art, wie sich der Krieg auch verändert hat, zurückzukommen. Bedeutet das nicht aber auch, man sieht es ja auch in vielen der Konflikte der letzten Jahrzehnte, dass Kriege unter Umständen gar nicht mehr gewonnen werden können? Weil auch große Nationen zermürbt werden von den vielen guerillaartigen Auseinandersetzungen oder auch von den technischen, terroristischen und sonstigen Dingen, die dann hier auf sie zukommen?
Das ist eine uralte Frage, die vor allem mit den Aufstandskämpfen zusammenhängt. Ja. Da man sagt, wenn einer von den Rebellen überlebt, dann hat er gewonnen und die Regierung hat verloren. Mhm. Egal, ob sie alles niedergebrannt hat oder ob sie alle Felder erobert hat. Diese hybride Projektion, die heute da erfolgen kann, ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil einen klaren Sieger wird es nie geben. Es werden immer Zellen überbleiben und ein ganz ein dramatisches Beispiel erleben wir derzeit im Gazastreifen, wo das israelische Kriegsziel lautet, die Hamas kriegsunfähig zu machen oder so zu schwächen, dass sie Israel nicht mehr militärisch gefährden kann. Jetzt sagen Sie mir einmal, wie kann man das machen? Sie wissen es selber nicht. Man kann nur versuchen, hier möglichst viel zu zerstören, um Zeit zu gewinnen, um in dieser Zeit dann vielleicht Vorbeugemaßnahmen oder Abschreckung wieder aufzubauen. Mm. Ja, aber der Sieg im ursprünglichen Sinne, den gibt es nicht, weil es auch den Krieg im herkömmlichen Sinne nicht mehr gibt, sondern das ist eine hybride Auseinandersetzung auf den verschiedensten Ebenen. Und wenn Sie nur in den militärischen Bereich hineingehen, wie sich hier das Bild gewandelt hat, das ist ja unvorstellbar. Wir haben heute in der Ukraine einen konventionellen Krieg, der so nicht mehr funktioniert, wie er bis vor kurzem gedacht war. Ein Krieg auf dem Gefechtsfeld besteht aus den zwei Elementen Feuer und Bewegung. Mhm. Ja, für die Bewegung, das ist klassisch die Panzer, die Flieger, die Hubschrauber. Und das Feuer kommt von der Artillerie aus der Tiefe und auch von Fliegern und Raketensystemen. Und wir sehen in der Ukraine, dass die Bewegung fast nicht mehr vorhanden ist. Die Gegenoffensive der Ukraine ist gescheitert. Warum? Weil es ein neues Kampfmittel gibt, die Drohne.
Mhm, genau, ja.
Durch diese Drohne ist es so, dass jede Bewegung sofort im Ansatz erkannt wird und man durch die Kommunikationsmittel, die man heute hat, Satellitennavigation und dergleichen, sofort an die Artillerie, an andere Systeme diese Daten übertragen kann. Und sobald die Bewegung dann einsetzt, wird sie schon im Ansatz bekämpft. Mhm. Und das ist etwas, wo man sagt, hier müssen die Taktiken ja komplett umgestellt werden. Ist der Kampfpanzer dann in der Form noch das Mittel, das man haben will? Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Was macht man mit Drohnen? Was macht man gegen Drohnen? Gibt es noch eine Ebene drüber? Also auch im engeren militärischen Bereich ist das Spektrum unglaublich breit geworden. Und wir sehen heute, dass Krieg führen etwas ganz anderes ist, als das noch in den Lehrbüchern steht. Und was in den jahrzehntelangen Schulungen eigentlich, ich habe das auch selber durchgemacht, eigentlich gepredigt wurde.
Ja, diese technologischen Umwälzungen, der im 20. Jahrhundert größte Schritt war sicherlich die Kernwaffen, nicht? Die plötzlich eine Zerstörungsfähigkeit und das noch zu global hervorgerufen haben, die es bis dato in der Form einfach nicht gab, nicht? Dann haben jetzt die Drohnen, sind das gerade das Neueste, aber wir haben natürlich die ganzen Cyberspace, die ganzen digitalen Angriffe, weil wenn ich jetzt in Deutschland alle Kraftwerke abschalte, das ist ähnlich, wie wenn ich Deutschland bombardiere, nicht? Also da habe ich einen Schaden angerichtet in einer modernen Gesellschaft. Also wenn es Deutschland nicht gelänge, über 1-2 Wochen zum Beispiel Elektrizität wieder hochzubringen, weil ich einen Cyberangriff, einen erfolgreichen hätte, ist nicht hypothetisch, dann wäre das ja wie ein Bombenangriff auf Städte, vielleicht sogar vergleichbar, nicht? Und jetzt kommen dann Dinge wie synthetische Biologie und andere Dinge, die möglicherweise Viren und andere Dinge bringen könnten. Und was für mich damit jetzt von dem unmittelbaren Bedrohungspotenzial abgesehen, aber da passieren meiner Meinung nach zwei Dinge, die zwar auch nicht ganz neu sind, die aber scheinbar noch einmal jetzt verstärkt wirken. Wir hatten ja in den 60er Jahren die Kuba-Krise und die Kuba-Krise war ja, würde ich jetzt einmal interpretieren, ja im Wesentlichen eine Frage der zeitlichen Dimension, weil die Kernwaffen gab es ja, aber für die Amerikaner konnten die Stationierung auf Kuba meinem Verständnis nach nicht akzeptieren, weil die zeitliche Reaktion damit so kurz geworden wäre auf einen russischen Angriff und natürlich auch die Machtsphäre sehr weit vorgerückt wäre, nicht? Aber heute haben wir dasselbe. Wir haben ja heute auch die zeitlichen Dimensionen im Cyberwar oder mit Drohnen und so weiter, wenn man Schwarmdrohnen und solche Dinge denkt. Auch da hat sich die gesamte zeitliche oder künstliche Intelligenz, wenn ich sage, jetzt wir haben Waffensysteme, wo ich sage, okay, ich weiß nicht, die Drohnen greifen an, ich kann gar nicht mehr als Mensch schnell genug reagieren. Dann komme ich auf die Idee, okay, ich brauche autonome Systeme vielleicht, die dem und so weiter. Und dann komme ich in diese systemischen Probleme hinein. Ist das schwirrt mir der Kopf sozusagen mit diesem.
Ja, das ist auch nicht unbegründet, weil man muss sich immer mehr auf künstliche Intelligenz verlassen, um diese Geschwindigkeit auf dem Gefechtsfeld eigentlich noch nachvollziehen zu können und reagieren zu können und agieren zu können. Und das kann man gar nicht mehr eigentlich mit menschengesteuerten Systemen, sondern man verlässt sich in höchstem Maße hier auf künstliche Intelligenz und dergleichen. Und da läuten bei mir alle Alarmglocken. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Die absolut übergeordnete Frage für mich ist, kein System darf so gestaltet sein, dass der Mensch nicht einen roten Knopf hat, wo er letztlich noch stoppen kann. Bei allen Waffensystemen muss es eine Möglichkeit geben, ein System abzubrechen und zu sagen, nein, das nicht. Und wir hören heute schon von Systemen, gerade wenn es um Schwarmintelligenz geht, wenn es hier um Schwarmdrohneneinsätze geht und dergleichen, dass die schon so selbstgesteuert sind, dass man hier nicht mehr eingreifen kann und dass man gar nicht mehr versteht, was letztlich zu dieser Entscheidung führt, die schlagen jetzt zu oder die schlagen nicht zu. Und da ist etwas, wo natürlich die Rüstungskontrolle im herkömmlichen Sinne modernisiert werden muss, um hier einzugreifen. Es gibt ja Ansätze in Genf wieder einmal seit vielen Jahren eigentlich und man kommt auch irgendwie vorwärts, nur die Technologie ist immer schneller als die Regelung. Das ist vollkommen klar. Und dann gibt es ja auch welche, die sich an Regelungen gar nicht halten wollen, weil sie sich einen Vorteil daraus versprechen.
Genau, das ist der Punkt, nicht? Und ich habe auch dann das Zuordnungsproblem, nicht? Weil wenn in den 60er, 70er Jahren irgendwo Bomben eingeschlagen haben, dann war das kaum abzuleugnen, ob jetzt da russisch-amerikanische Flieger geflogen ist, nicht? Aber wenn Sie heute, ich weiß nicht, wenn Sie in 5 Jahren vielleicht einen Drohnenschwarm haben, der, ich sage mal, irgendwo in Finnland oder sonst irgendwo auftaucht, können Sie, gut, Finnland ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, aber im Nahen Osten oder sonst, ist ja schwer dann unter Umständen noch zuordnenbar. Oder im Cyberspace, Sie haben oft Attacken, nicht? Und dann ist ja, es waren wahrscheinlich die Russen, ja wahrscheinlich, aber ich meine, die Zuordnung ist ja oft dann auch gar nicht leicht, ja, wenn überhaupt möglich, oder?
Das einzige Gute daran ist, wenn man etwas Gutes sehen will, dass dieses Problem dann alle Staaten betrifft.
Ja.
Das heißt, jeder kann damit konfrontiert sein, daher muss es ein gewisses Interesse geben, unter den Staaten, ja, auf internationaler Ebene hier eine Regelung herbeizuführen. Hier sind wahrscheinlich die nichtstaatlichen Akteure noch viel gefährlicher, ja, 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 die sich natürlich jeder Regelung entziehen und die auch gar nicht meistens zu solchen Regelungen eingeladen sind. Aber auch hier wieder dann sind die Staaten eigentlich die, die Interesse haben müssen, dass man das unter Kontrolle bekommt. Das ist ein Prozess, der jetzt so gestartet hat, wo man die Dynamik noch gar nicht so richtig abschätzen kann, aber das Gefahrenpotenzial ja permanent steigt.
Ja.
Ich versuche immer auch etwas Positives in einer Entwicklung zu sehen. Ich sage, hier steigt einfach die Zusammenarbeitsnotwendigkeit für alle Staaten, weil es sie alle treffen kann, ob groß, ob klein, völlig egal. Aber insgesamt ist das, um einen alten Begriff zu verwenden, die Enthegung des Krieges durch technische Neuerungen. Ja, früher hat man unter Enthegung eigentlich gemeint, dass sich der Mensch völlig als menschliches Wesen nicht mehr verhält, sondern hier die brutalsten, die Urtriebe eigentlich zum Ausdruck kommen mit der Enthegung. Und hier würde ich sagen, das ist eine Enthegung, man kann ihn nicht mehr hegen durch technologische Neuerungen.
Was mir noch einen zweiten Gedanken bringt, weil Sie diesen Punkt gebracht haben, gegenüber autonomen Waffensystemen, dass es eine Eingriffsmöglichkeit des Menschen geben müsste. Ich bin da sehr skeptisch an einem gewissen Punkt. Also ich habe mal so eine Doku gesehen, keine Ahnung, wie weit das alles korrekt ist, aber das war so eine Doku von diesen amerikanischen Drohnenpiloten oder irgendwas, die da ja zum Teil in den USA sitzen und darüber Satelliten gesteuert, ich kenne mich da jetzt aus, Satelliten gesteuert, dann diese Kampfgeräte dann da so bedienen.
Afghanistan gesteuert.
Genau, Afghanistan, genau, sowas, nicht? Und unbeschadet dessen, ob das jetzt konkret so ist, aber nicht. Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass es dort so ein Mensch sitzt vor so einer Konsole, vor irgendwelchen Monitoren oder irgendwas, und dann fliegt da jetzt dieser Drohnenschwarm meinetwegen in Afghanistan oder in der Ukraine oder sonst wo, und dann ist da Gesichtserkennung drin oder Fahrzeugerkennung drin oder was auch immer da in der künstlichen Sinn ist, und dann bekommt dieser Pilot oder dieser steuernde Soldat dort dann die Auskunft, wir haben jetzt den Terroristen X erkannt, schießen oder nicht schießen. Ja, das ist ja auch keine wirkliche Entscheidung mehr, weil der hat ja, als Mensch habe ich ja da gar keine Chance mehr, in der Form jetzt zu sagen, ja, weiß ich nicht, den erkenne ich nicht oder sowas, sondern da bin ich ja eigentlich, was ich mich erinnert das an die, Sie kennen diese Beispiele, wo das Auto bis zur Tür im Wasser steht, wo die Leute dem Navigationsgerät gefolgt sind und nicht auf die Straße
absolute Gläubigkeit,
ja. Genau, nicht? Also wenn der sagt, rechts abbiegen, dann schaue ich nicht mehr, dass die Straße unter Wasser steht dort, nicht?
Da ist man sicher ausgeliefert, der Technik, wenn die hier diese entsprechenden Ergebnisse liefert und er hat nur mehr die Entscheidungsmöglichkeit ja, nein, dann beruht es natürlich auf den Angaben, die von der Technik her kommen. Hier ist die Frage im Vorfeld bereits, wie weit man diese Technik wirklich sicher machen kann, dass hier die Möglichkeit eines Fehlers so minimalisiert wird, dass man sagt, das nimmt man in Kauf. 100% wird es nie sein.
Zum Ende vielleicht noch gehend, würde ich gerne was aufgreifen. Sie haben also eine positive Note mitgebracht, nämlich so diesen Gedanken, dass aufgrund dieser, ich sag's einmal, diffuseren Bedrohungsszenarien es auch zu einer, die letztendlich alle betreffen kann, nicht? Auch von nichtstaatlichen oder so Halbstaat, denkt man, die Houthis oder so, die so halbstaatliche Akteure sind, nicht? Dass eigentlich eine große Zahl an Nationen eigentlich ein Interesse haben, hier diese Angriffe, zum Beispiel im Roten Meer und so weiter, das gibt ja ganz wenige, die das wirklich wollen. Da gibt es vielleicht ganz isolierte Zellen, die das wollen, aber im Grunde genommen ist es für die Weltwirtschaft nicht wünschenswert, dass das passiert. Also ist das auch ein bisschen so ein Auftakt vielleicht auch im Sinne einer resilienteren Supply Chain, Sie haben es am Anfang schon erwähnt, nicht? Auch diese Frage, wie bekommen wir denn diese Resilienz in unsere Systeme wieder hinein? Nicht? Das ist, wird sicherlich ein Punkt wird sein, dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, das ist alles so billig, es wird aber nur in einer Fabrik in China produziert, dass das vielleicht nicht die schlaueste Idee ist, könnte man langsam erkannt haben, nicht? Aber jetzt haben wir natürlich mit diesen militärischen Bedrohungen eine zweite Dimension. Wird es zu einer stärkeren Kooperation kommen, zwangsläufig?
Also ich glaube, das kommt auch mittlerweile an. Nehmen wir gerade die Situation Eingang Rotes Meer im Golf von Aden. Da ist China massiv davon betroffen. Da ist Europa massiv davon betroffen. Da sind vor allem auch die arabischen Staaten alle massiv davon betroffen. Ja? Ich rede einmal von den Einnahmen von der Gebühr im Suezkanal, aber natürlich auch alle anderen Wirtschaftstransporte, die brauchen auch die arabischen Länder genauso wie wir. Hier könnte man erkennen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dann gegen diese Houthi vorzugehen. Das ist in Ansätzen schon vorhanden. Ich glaube, der Druck wird noch steigen, je mehr die eine Gefahr für diese Wirtschaftsachse darstellen. Und das könnte man halt, Entschuldigung, als positives Signal sehen, dass man sagt, naja, man wird sich dessen bewusst, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, unser gemeinsames Interesse, dass der Wirtschaftsverkehr, vor allem auf dem Wasser, funktioniert, dass man hier nicht sperrt, dass man hier sich nur gegenseitig schadet, wenn man hier das länger zulässt oder sogar vielleicht sogar noch unterstützt. Und dann bleibt eigentlich immer die Kernfrage in diesem Konkreten über, wie geht man mit dem Iran um? Ist er das Problem oder ist er Teil der Lösung? Ja? Und das ist auch etwas, was sich alle an einen Tisch setzen sollten und sagen, na, überlegen wir das einmal und wie gehen wir damit um? Egal, ob man sich für diese oder jene Variante entscheidet. Unterm Strich steigt für mich der Handlungsdruck auf alle Staaten, auf alle verantwortlichen Akteure, hier sich dieser Situationen bewusst zu werden und der Vernetztheit dieser Entwicklungen. Ja, wir leben in einer Welt heutzutage, wo aufgrund dieser technischen Neuerungen, aufgrund dieser Vielfalt, aufgrund dieser politischen Ansprüche alles auf alles einen unglaublichen Einfluss haben kann. Und wenn dieses Bewusstsein einmal steigt, und das Oberste ist das Klima, ja, also die Herausforderungen des Klimawandels, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die könnten uns noch viel, viel mehr zwingen, zusammenzuarbeiten, als wir das bisher gekannt haben, einfach weil es letztlich um unser aller Überleben geht. Dieser Bewusstseinsprozess hat begonnen, ist in Europa schon sehr weit vorangeschritten. Sehe ich wieder als Vorteil für Europa, weil wir hier eine der wenigen Vorreiterrollen einnehmen können auf der ganzen Welt. Ja, sowohl technologisch, wie auch politisch, wie auch regelungsmäßig, was sich da alles tut. Aber letztlich gehen wir in eine unglaublich vernetzte Welt hinein. Ja. Wir sind schon drinnen, wo diese Zusammenarbeit zwingend erforderlich ist und wo man auch aus der Gesellschaft heraus hier entsprechenden Druck ausüben kann, indem man das artikuliert. Und es gibt nicht nur bei uns Gruppierungen, die darauf aufmerksam machen, auf diese Veränderungen und der Welt und was getan werden muss und nicht mehr nur warten wollen, was die Politik entscheidet. Das gibt es auf der ganzen Welt. Ich würde das nicht unterschätzen, dieses Potenzial der Zivilgesellschaften. Und da hoffe ich auch ein bisschen darauf, dass hier eine Dynamik entsteht und damit auch ein gewisser Druck auf die Politik, dass man hier nicht mehr nur reine Machtgelüste ausleben kann, sondern hier wirklich das Gemeinsame vor das Trennende stellt.
Jetzt würde ich gerne zwei Fragen miteinander kombinieren, nämlich Ihre Einschätzung, wie Sie glauben oder was Sie für wahrscheinlich halten, wie Sie sozusagen diese geopolitische Machtlage in den nächsten Jahrzehnten vielleicht entwickeln könnte, aber vielleicht gepaart mit einer, wenn ich Sie ein bisschen provozieren darf, auf das, was Sie am Anfang auch gesagt haben, nicht? Wir haben ja gesagt am Anfang, dass eine Glaubwürdigkeit, sozusagen eine politisch-wirtschaftliche Glaubwürdigkeit auch immer mit einer militärischen Kompetenz, sage ich mal, unterlegt sein muss. Wenn ich mir jetzt anschaue, auch die Bedrohungslagen, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Roten Meer, nicht die Bedrohungslagen, die jetzt auf von relativ kleinen Akteuren ausgehen für Handelsschiffe. Ich meine, ich bin jetzt kein Militärexperte, aber offensichtlich ist es nicht so schwer, so ein Schiff zu versenken und so weiter, nicht? Und das heißt, nachdem diese Waffensysteme, Drohnen und so weiter immer mehr auch in die Hand von relativ kleinen Gruppen von Akteuren kommen können, stellt sich für mich jetzt die Frage, bleiben nicht dann im Endeffekt wieder global nur zwei oder drei Nationen, ich weiß nicht, vielleicht die USA, vielleicht China oder sonst wer über, die überhaupt technologisch in der Lage sind, da dagegen zu halten? Weil ich meine, ich möchte jetzt nicht kein deutschen Bashing hier machen, aber der zweite Artikel, den ich gelesen habe, war, dass dieses Schiff, das der Deutschen, das im Roten Meer ist, nicht nur keine Munition mehr hat, sondern auch gleich eine amerikanische Drohne abgeschossen hat. Also jetzt, das war vermutlich nicht gewünscht, nehme ich mal an, nicht? So, also wie gehen wir mit diesem Dilemma um?
Ja, es ist Realität, dass wir in den nächsten Jahren einfach, man geht von fünf starken Mächten aus, Ja, das ist so, das sind die USA, das ist Russland, China, Indien und Europa. Europa ist dabei.
Ist Indien da stark genug, technologisch und zwar militärisch schon?
Also Indien ist militärisch auf einem sehr intensiven Weg, würde ich sagen, aber sie haben bei Weitem nicht den Standard, den zum Beispiel die USA haben. Die USA sind militärtechnologisch noch immer die unangefochtene Nummer eins. Und die USA bestimmen, wer diese Technologie bekommt oder nicht. Mhm. Nehmen wir das Beispiel der U-Boote für Australien. Das sind nuklear betriebene Atombomben. Deswegen sind die Franzosen ausgebotet worden, weil sie diese nicht haben. Ja, aber dann gehen wir die Drohnentechnologie hinein und überall. Hier haben wir natürlich die Leadership von drei, würde ich sagen. Das ist Russland in bestimmten Bereichen. Das ist vor allem China, das sie enorm aufgeholt hat und umgefochten noch immer die USA. Und an denen liegt es dann, das auch entsprechend zu verteilen, je nach Bedrohungslage und je nach politischer Gefälligkeit, wer hier eben ins eigene Spiel passt. Aber das ist natürlich so, dass sich das auch mancherorts militärisch manifestieren wird. Ja, ich gehe allerdings nicht davon aus, dass sich hier ein militärischer Angriff auf Taiwan abzeichnet, zum Beispiel.
Okay.
Ja, da glaube ich schon, dass die politische Rationalität noch weit drüber ist. Was könnte man gewinnen? Was könnte China gewinnen? Was könnte es verlieren? China könnte gewinnen, dass das eigene Narrativ, wieder einmal dieses Narrativ, ja, ein China, dass man das durchgesetzt hat. Gut. Was wäre der Preis dafür? Ein unglaublicher wirtschaftlicher Rückschlag. Ich weiß gar nicht, wie militärisch darauf reagiert wird, aber wäre sicher auch militärisch ein enormer Rückschlag. Und das passt aber eigentlich nicht zum chinesischen Traum von 2049, wo man ja wirklich eine absolute Supermacht sein möchte. Man würde sich selber daher sehr schaden. Daher glaube ich nicht an einen Angriff dort. Wie schaut es aus in Europa? Wie schaut es aus mit Russland? Na, da habe ich so meine Bedenken. Hier glaube ich schon, dass Putin gestoppt werden muss, um nicht einen neuen Appetit zu entwickeln. Und hier bleibt ein gewisses Zeitfenster für Europa, wo man die eigene Rüstungsindustrie und die Abwehrfähigkeit und diese Abschreckungsfähigkeit entwickeln kann, um eben einen weiteren Krieg zu verhindern. Im Nahen Osten ist es so, dass sich immer die Kernfrage herausstellt, was ist mit dem Iran, wie geht man mit dem Iran um? Mhm. Daher die Frage einer Eskalation gegen den Iran im Raum steht. Allerdings von iranischer Seite bisher immer signalisiert wurde, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, man könnte auch dann die Unterstützung dieser kleineren Gruppierungen wie Houthi und dergleichen zurückfahren, um nicht selber attackiert zu werden.
Aus dem Scheinstein, meine Frau ist Iranerin, ich kenne den Iran recht gut. Und es gibt da auch eine für mich ganz überraschende Entwicklung, an die ich nie gedacht hätte. Ich war voriges Jahr das erste Mal in Saudi-Arabien. Mhm. Und das war eine derartig überraschende, also ich habe in den letzten Jahrzehnten keine Reise gemacht, wo ich auf fast jeder Ebene so gegen meine Erwartungen sozusagen überrascht war.
Positiv oder negativ?
Positiv. Ja. Positiv. Ich will jetzt den Saudi-Arabien nicht in den Himmel loben oder sowas. Das ist natürlich auch eine Diktatur und so weiter. Aber wenn man sich die Bilder, die ich noch aus meiner gesamten, sozusagen, der letzten Jahrzehnte habe, da ist eine Bewegung, sagen wir es mal so, da ist eine Bewegung im Gange, die ich nie für möglich gehalten hätte, in der Dimension. Ja. Und auch politisch, nicht? Es scheint ja auch, dass die Saudis, zum Beispiel gab es im letzten Jahr meines Wissens nach auch eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, was auch völlig eigentlich in den letzten Jahrzehnten
Von China vermittelt.
Aha, von China vermittelt, okay.
Ja, das war von China vermittelt. Was ich ja wieder als positives Signal sehe.
Ja, genau.
Und sagt, auch China hat ein Interesse, dass es in dieser Region ruhig bleibt.
Ja. Und ich denke mir, da gibt es schon auch gewisse, auch wenn es das mit den Palästinensern und der Hamas eine fürchterliche Geschichte ist, aber so leichte positive Signale hätte ich da schon gesehen, eben im Besonderen eben von den Saudis und der Zusammenarbeit mit dem Iran. Die Saudis können ja, ich meine, wenn man ansieht, was die für Megaprojekte haben, das kann man von den Megaprojekten halten, was man will, aber die Saudis können ja auch kein Interesse an einem Flächenbrand in der Region haben.
Zum Beispiel. So ist es. Das würde ja auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten massiv beeinträchtigen. Und wir haben ja hier im arabischen Raum eigentlich diesen Annäherungsprozess zwischen Israel und den arabischen Staaten seit 2020 mit diesem Abrahamsabkommen.
Abrahams die scheinbar recht erfolgreich waren eigentlich, oder?
Die waren auf einem sehr guten Weg und viele Analytiker sehen das auch als die Ursache, warum das jetzt so losgegangen ist, warum die Hamas losgeschlagen hat, weil die sich als potenzielle Verlierer sehen, wenn es hier zu einer Aussöhnung kommt.
Ja.
Dann bleiben wir über, so unter dem Motto.
Ja, ja.
Und dieser Grundkonsens, wenn der noch vorhanden ist, dass die arabischen Staaten eine Aussöhnung, eine Annäherung mit Israel haben wollen, dann ist das ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich persönlich gehe davon aus, dass dieses Interesse weiterhin da ist, obwohl es so einen unglaublichen Rückschlag durch diese Aktion jetzt
im Aber die Saudis haben ja nichts anderes signalisiert in den letzten, Monaten.
Genau. Nicht? Ja. Also für mich ist nach wie vor auch immer ein gewisser Optimismus anzusetzen und einzupreisen. Man kann nicht alles nur negativ sehen, sondern man muss diese politischen Dynamiken auch erkennen und wenn möglich unterstützen.
Was mich übrigens auf einen Punkt bringt, den Sie vorgenannt haben, Sie haben vorher die BRICS-Staaten genannt, gesagt, dass sich so neue Bündnisse und so weiter bilden, nicht? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Irgendjemand hat sozusagen diese Idee in den Raum geworfen. Ich meine, in der Vergangenheit war es oft so, dass wenn es so Konfliktherde gab, dass dann die UNO mit UNO-Friedenstruppen und sowas hineingegangen sind. Das hat offenbar ja in Palästina nicht funktioniert, diese Ideen. Und jemand hat so diese Ideen in den Raum geworfen, ich weiß nur, interessiert daran, ob Sie das so völlig absurd halten, ob es nicht schlicht und ergreifend eine Sache des arabischen Raumes wäre. Zum Beispiel, dass die Saudis sagen, wir leiten dort eine Friedensmacht an, unter der Leitung der Saudis, mit von mir aus anderen arabischen Staaten, die sozusagen dann in Palästina sicherstellen, dass eben die Palästinenser ihre Chancen und Möglichkeiten haben, aber die Hamas eben nicht so stark wird. Sind das solche Mechanismen, die Sie für möglich halten in der Zukunft?
Die sind zum Teil schon im Gange. Es gibt hier massive Überlegungen, dass man hier gerade den arabischen Raum auch massiv einbindet bei einem Problem, das Sie am meisten betrifft. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Eigentlich ist es ja unlogisch, dass das bisher nicht so passiert ist in dieser Intensität, sondern man sich einfach immer mit dem Status quo abgefunden hat, ein bisschen das beklagt hat oder angeklagt hat, aber nicht wirklich eine Dynamik entwickelt hat. Gut, die Staaten haben alle ihre eigenen Probleme, nehmen wir nur Ägypten 2011 mit dem arabischen Frühling und so weiter und so fort. Aber es ist eine arabische Verantwortung auch in höchstem Maße und daher ist es für mich eigentlich nicht nur denkbar, sondern notwendig, dass man hier zu Lösungen kommt, wo die regionalen Akteure ganz massiv Verantwortung übernehmen und sich einbringen. Die UNO alleine kann das nicht mehr. Die UNO, wer ist die UNO? Wir sind wieder bei der Kernfrage. Ja, das sind einzelne Staaten, die hier einliefern. Na, so viele Soldaten kann man im Rahmen der UNO vermutlich gar nicht aufstellen, wie es hier möglich ist oder nötig ist. Wichtig ist allerdings, ein Mandat der UNO zu haben. Ja, das ist noch immer das einzige völkerrechtliche Mittel, um hier so einen Einsatz zu legitimieren. Mhm. Und daher ist die UNO auch nicht völlig außen vor. Sie ist nicht unbedeutend geworden. Sie kann nur nicht im Alltag so viel liefern, wie sich viele wünschen würden.
Ich würde Ihnen ganz gerne auch am Schluss auch so eine Frage mit einem persönlichen Bezug stellen. Sie waren ja, glaube ich, Brigadier im österreichischen Bundesheer. Ich glaube, Sie sind mittlerweile...
Brigadier bin ich noch,
im Bundesheer
bin ich nicht mehr.
Bundesheer sind Sie nicht mehr, aber Sie sind jetzt im Center for Strategic Analysis, leiten das Center for Strategic Analysis. Und ich würde ganz gerne die Frage an Sie stellen, was sehen Sie jetzt in Ihrer Rolle dieses Centers, was können Sie hier in diesen komplexen globalen Problemen eigentlich beitragen, vielleicht auch ergänzend dazu, welche Rolle kann eine Nation wie Österreich, eine kleine Nation wie Österreich beitragen? In der Vergangenheit, ich kann mich erinnern, in der Schule haben wir immer gelernt, Österreich ist neutral und als neutrales Land, ich denke auch an Bruno Kreisky und so weiter zurück, da war ja oft auch damals noch die UNO nach Wien holen und so, da war ja damals so diese, Kinder darin, nicht? Da war so diese, doch, die Idee, wir sind zwar klein, aber wir, dadurch, dass wir neutral sind und dass wir blockfrei sind, können wir so eine Vermittlerrolle. Das war so die 70er Jahre, meinem Verständnis nach.
Das war auch ein Narrativ.
War auch ein Narrativ, ja.
Die Bedeutung von Narrativen ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen haben wir heute, ich beginne gleich mit dem zweiten Teil, in Österreich so ein Problem, aus diesem Narrativ herauszufinden und über die Neutralität rational nachzudenken. Mhm. Ja, weil sich das einfach fortschreiben lässt, weil sich das in die Gedanken fortsetzt und nicht wirklich mehr hinterfragt wird. Es wird fast zur Religion dann. Ja? Und somit ist es außerhalb des Rationalen in vielen Bereichen. Aber insgesamt zum CSA selber, worum geht es eigentlich? Das Center für strategische Analysen hat sich zum Ziel gesetzt, das ist unsere oberste Vorstellung, dass wir einfach beitragen zur Information der Öffentlichkeit und zu einem seriösen Diskussionsprozess. Und das ist dringend notwendig. Ja, die Welt befindet sich im Umbruch, Europa muss eine neue Rolle finden, Österreich ist Teil dieses Europa und das gilt es einfach zu vermitteln. Ohne Panikmache, ohne Parteipolitik, einfach aus dem Inhalt heraus und das ist genau die Zielsetzung des CSA. Was kann das CSA zusätzlich noch leisten? Wir sind eine, würde ich sagen, mittlerweile sehr beliebte Anlaufstelle auch für Journalisten oder für Analytiker, die unsere Produkte nehmen oder die einfach auch für Interviews und Anfragen und dergleichen kommen. Und dann ist noch etwas dazugekommen, was ich am Anfang ein bisschen unterschätzt habe oder gar nicht so wahrgenommen habe, nämlich auch die Wirkung im Ausland. Durch die Teilnahme an internationalen Konferenzen und wenn man dort auf einem Panel sitzt und wenn man dort auch ein wirklich rationale europäische Position einnehmen kann, ohne dass man sagt, der kommt von der Kommission, der kommt aus der Ecke, sondern der kommt wirklich aus dem rein inhaltlichen forschenden Bereich, dann ist das auch nicht zu unterschätzen. Ja? Hier kann man einen Beitrag leisten zur Information und auch zur Bewusstseinsbildung, auch im Ausland. Und daher glaube ich, dass das CSA diesbezüglich wirklich ein Erfolgsmodell ist. Es ist relativ aufwendig von der Arbeit her, aber das habe ich mir auch gerne angetan und tue es mir heute noch gerne an, weil ich davon überzeugt bin, dass es notwendig ist. Und es gibt so viele Gespräche und Vorträge, wo dann die Leute kommen und so richtig dankbar sind und sagen, so habe ich das noch nie gehört, das schaut ja jetzt ganz anders aus und dergleichen. Und sage ich, genau dann haben wir unseren Zweck erfüllt.
Vielleicht an der Stelle noch auch an die Zuhörer, wie immer, es gibt die Shownotes, die ich immer versuche, sehr umfangreich zu gestalten. Und wir werden natürlich auch die Ressourcen des Centers oder auch was Sie zur Verfügung stellen, natürlich auch gerne. Sie haben auch einen YouTube-Kanal, was ich weiß.
Hatten wir, oder der hatten jetzt wir? Nicht mehr bespielt wird. Aha, ja.
Okay.
Ja, das war aber, das Video, von dem ich...
Ah, das war das Video. Was, okay. Aber was immer Sie über das CSA anbieten, werden wir auf jeden Fall verlinken.
Ja, lieb.
Und Herr Brigadier, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.